Afrika kommt es jetzt hier in allen Kulturstaaten von Menschen, die etwas von deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert wissen, als der Mann verehrt, der die Weltöffentlichkeit frühzeitig vor Hitler und der Gefahr eines Zweiten Weltkrieges gewarnt hat und dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Nur in seinem eigenen Land ist er schon bevor Hitler an die Macht kam, wegen seiner pazifistischen Einstellung und seines kompromisslosen Kampfes gegen den aufkommenden Faschismus und die deutsche Wiederaufrüstung gehasst und von reaktionären Richtern als Landesverräter verurteilt worden. Und bei dieser zwiespältigen Haltung der Deutschen zu ihrem in aller Welt hochgeachteten Landsmann ist es bis heute geblieben. Karl von Ossietzky war neben seinem Mitstreiter Kurt Tucholsky der scharfzüngigste Kritiker der Republikfeinde, die nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs am Ende des Ersten Weltkriegs von den halbherzigen Revolutionären des Jahres 1918 in ihren Ämtern gelassen worden waren. In der Justiz, in der Reichswehr, in Polizei und Verwaltung, überall saßen die Leute von gestern und bereiteten den Boden für Hitlers sogenannte Machtergreifung. Ossietzky hatte insbesondere die Reichswehrführung und die politische Justiz des Reichsgerichts in der Weltbühne seit Jahren als barbarische Machtinstrumente der Reaktion und Parteigänger der Rechten angeprangert und sich damit erbitterte Feinde geschaffen, die auf die Stunde warteten, wo er ihrer Willkür ausgeliefert sein würde. Er wusste um die Gefahr, der er sich mit seinen großartig formulierten, mutigen Kommentaren zum Zeitgeschehen aussetzte. Aber er hoffte, dass es Menschen gab, die aus dem, was er schrieb, den Mut und die Kraft bezogen, gegen Faschismus und Militarismus zu kämpfen und den Deutschen und der Welt den SS-Staat und den Zweiten Weltkrieg zu ersparen. Als die reaktionären, demokratiefeindlichen Richter des Reichsgerichts einmal ausnahmsweise nicht über Kommunisten urteilten, sondern über Nazis zugerichtet mussten, hatten sie Adolf Hitler die Gelegenheit gegeben, als Zeuge auszusagen und eine zweistündige Propagandarede zu halten, in der er seine legalen Absichten darlegen durfte. Dabei fiel auch der berühmte Satz, dass nach seiner Machtübernahme Köpfe rollen werden. Alles streng legal. Zu diesem Schauspiel schrieb Ossietzky in der Weltbühne: Wenn ein Gericht einen hochverräterischen Plan, wie es in Leipzig geschah, mit Achtung anhört, anstatt den Mann in eine Heilanstalt zu stecken oder als Verbrecher in Eisen zu legen, so ist dies ein recht deutliches Zeichen, dass die Vertreter der Staatsautorität schon mit schüchternen Fußspitzen den Boden neuer Tatsachen zu suchen beginnen. Das Reichsgericht ahnt den Herrn von morgen. Ossietzkys Feinde im Leipziger Reichsgericht sahen die Gelegenheit gekommen, diesen verhassten Publizisten mundtot zu machen, als ihnen eine windige Anklage auf den Tisch gelegt wurde, die Ossietzky als Herausgeber der Weltbühne für einen Artikel verantwortlich machte, in dem angeblich Staatsgeheimnisse der dem Versailler Friedensvertrag widersprechenden Aufrüstung verraten worden waren. Seine Verurteilung zu 18 Monaten Gefängnis wegen Landesverrat hat damals im Jahre 1931 im In- und Ausland ein ungeheures Aufsehen erregt und Empörung ausgelöst, weil der Vorwurf offensichtlich unbegründet war und es nur um die Abstrafung eines unbequemen Pazifisten ging. Nachdem 1933 Hitler und seiner Verbrecherbande in Deutschland die Staatsgewalt übertragen worden war, haben auch sie an Ossietzky fürchterliche Rache genommen. In der Nacht nach dem Reichstagsbrand wurde er verhaftet. Als Häftling in den Konzentrationslagern Sonnenburg und Esterwegen ist dieser körperlich schwache und kränkliche Mann dann von uniformierten Sadisten entwürdigt, gequält und schikaniert worden. Bei der ihm aufgezwungenen schweren körperlichen Arbeit im Moor hat er sich die tödliche Lungentuberkulose geholt, an der er schließlich vor 70 Jahren am 4. Mai 1938 gestorben ist. Der später entlassene und durch Himmler und Heydrich ersetzte erste Chef des Geheimen Staatspolizeiamtes, Rudolf Diels, hat in seinem Buch Lucifer ante Portas einen Besuch im KZ Sonnenburg beschrieben. Wir wurden durch einen engen Gang der alten Festung geführt und in ein verliesartiges Gewölbe eingelassen. Auf dem Fußboden lagen auf einer Strohschütte die Gefangenen, die sich bei unserem Eintritt auf das Achtung der Stubenältesten hin taumelnd erhoben und um eine gerade Haltung bemühten. Der Anblick der Gefangenen war schlechthin unbeschreiblich. Es waren Gestalten wie aus einem Spuk oder aus einem dämonischen Traum. Aus den zerbeulten und zerfetzten Kleidern ragten verquollene Köpfe heraus, wie Kürbisse, gelb, grün und bläulich angelaufene Gesichter, die nichts mehr von einem Menschengesicht an sich hatten. Die bloßen Körperteile waren mit Striemen und geronnenem Blut bedeckt. Mir fuhr ein Schreck durch die Glieder, wie bei einer Geistererscheinung. Ich konnte Ossietzky kaum noch erkennen. Er trat mit Lützow auf mich zu und bat nur mit schwacher Stimme, dass man ihn aus dieser Hölle befreien solle. Im Februar 1934 wurde Ossietzky in das KZ Esterwegen verbracht, wo er zwei weitere furchtbare Jahre verbringen musste. Er hatte dort die Sympathie seiner Leidensgefährten, die den furchtbaren Strapazen meistens besser gewachsen waren als er. Einer seiner Mithäftlinge beschrieb später, wie er gesehen hatte, dass Ossietzky schwere Steine auf einem Karren schieben musste, was in dem weichen Moorboden eine große Quälerei war. Ein anderer hat miterlebt, wie ein blutjunger SS-Mann Ossietzky aufforderte, Haltung anzunehmen und ihn dann anschrie: Na du Landesverräter, was hast du in deinen Artikeln eigentlich geschrieben? Ossietzky, der auch in dieser entwürdigenden Situation seine Geistesgegenwart bewahrte, erwiderte ruhig: Ich wurde in nicht öffentlicher Sitzung vom Reichsgericht verurteilt. Mir ist vom Gericht strengstes Stillschweigen auferlegt worden. Später war Ossietzky so geschwächt,
dass er auf Veranlassung des Lagerarztes von schwerer körperlicher Arbeit befreit werden musste. Was jetzt dies damaliger Lagerältester berichtete später. Als ich Wasiewski gegenüberstand, war ich, der ich wahrhaftig viel Grauenhaftes gesehen hatte, aufs Tiefste erschüttert. Nicht ein Mensch stand vor mir, sondern ein wandelnder Leichnam. Die barbarischen Misshandlungen, die an ihm im Laufe der Zeit in den Folterkammern der Gestapo verübt worden waren, hatten ihr Ziel erreicht. Karl von Wasiewski war physisch zugrunde gerichtet worden. Der spätere Danziger Hochkommissar des Völkerbundes, Karl Jakob Borchardt, konnte Ende 1935 in seiner Eigenschaft als Mitglied des Rotkreuz-Präsidiums einen Besuch in Esterwegen machen und setzte gegenüber dem Lagerkommandanten durch, auf Wasiewski zu sprechen. Ich zitiere aus seinem Bericht. Nach 10 Minuten kamen 2 SS-Leute, die einen kleinen Mann mehr schleppten und trugen, als heranführten. Ein zitterndes, totenblasses Etwas. Ein Wesen, das gefühllos zu sein schien. Ein Auge verschwollen, die Zähne anscheinend eingeschlagen. Er schleppte ein gebrochenes, schlecht geheiltes Bein. Vor mir, gerade noch lebend, stand ein Mensch, der an der äußersten Grenze des Tragbaren angelangt war. Burkhardt richtete Wasiewski Grüße von Freunden aus und versprach, ihm soweit möglich zu helfen. Wasiewski habe nur lispelnd unter Schluchzen erwidert, danke, sagen Sie den Freunden, ich sei am Ende. Es ist bald vorüber, bald aus, das ist gut. Dann sei er, das eine Bein nachschleppend, mühsam, Schritt vor Schritt zu seiner Baracke zurückgegangen. Die internationale Kampagne, Wasiewski für den Friedensnobelpreis zu nominieren, brachte die Nazis allmählich in Verlegenheit. Er wurde in ein Krankenhaus verlegt. Als ihm 1936 der Friedensnobelpreis tatsächlich verliehen wurde, ließ Göring Wasiewski kommen und versuchte in einem 2-stündigen Gespräch, ihn zur Ablehnung des Nobelpreises zu überreden. Wenn er das täte, könne er noch heute Abend nach Hause gehen. Er sei völlig frei und würde von niemandem behelligt. Göring legte ihm eine vorbereitete Erklärung vor, die Wasiewski unterschreiben sollte. Wasiewski unterschrieb nicht. Ich war Pazifist und werde Pazifist bleiben, sagte er dem ordensgeschmückten Nazi-General ins Gesicht. Trotz seiner körperlichen Schwäche und seiner tödlichen Krankheit und trotz der ungeheuren ihm zugefügten Leiden, Misshandlungen und Demütigungen hat Karl von Wasiewski allen Versuchungen widerstanden, seiner pazifistischen und demokratischen Gesinnung untreu zu werden. Wasiewskis Leben ging in einem ärmlichen, von einem jüdischen Arzt geführten Krankenhaus zu Ende. Es gab kaum noch Freunde, die es wagten, den Vereinsamten und Verfemten zu besuchen. Die Gestapo hat ihn bis zuletzt überwacht und jede Totenfeier verboten. Marschall von Ossietzkys Tochter Rosalinda hat mich im Jahr 1988 beauftragt, das Reichsgerichtsurteil von 1931 im Wege eines Wiederaufnahmeverfahrens aufheben zu lassen. Sie glaubte damit, einen Wunsch ihres Vaters zu erfüllen. Und 43 Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft schien die Zeit reif zu sein, das politische Tendenzurteil von 1931 auch formell aus der Welt zu schaffen. Karl von Ossietzky hatte eine solche Rehabilitation nicht nötig. Aber ich hielt es für möglich, dass die bundesdeutsche Justiz die Chance nutzen würde, sich von dem schändlichen Urteil ihrer Reichsgerichtskollegen aus der Zeit des aufkommenden Hitlerfaschismus zu distanzieren und damit gewissermaßen ein Stück Rehabilitation in eigener Sache vorzunehmen. Es ist ein weiteres Stück Justizschande daraus geworden. Das in gemeinsamer Arbeit mit vier weiteren Juristenkollegen betriebene Wiederaufnahmeverfahren endete in zwei Instanzen mit Ablehnung unseres Antrags. Für die mit der Sache befassten Richter ist Karl von Ossietzky ein Landesverräter geblieben. Ihnen ging es nur um die Frage, ob aus der Sicht der im Jahre 1931 entscheidenden Richter die Sicherheit des Deutschen Reiches gefährdet werden konnte, wenn der inkriminierte Weltbühne-Artikel die deutsche Wiederauflösung bekannt gemacht hätte. Diesen Bundesrichtern des Jahres 1992 scheinen die Folgen der deutschen Wiederauflösung verborgen geblieben zu sein. Für sie hat es offenbar das Hitler-Regime und den Zweiten Weltkrieg mit seinen 50 Millionen Toten nicht gegeben. Auch unsere Zeit hätte einen Karl von Ossietzky nötig, der den Menschen die Augen öffnet, was für Richter, was für Politiker und was für Kapitalisten wir haben. Machen Sie uns in seinem Geiste weitergehen.